Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
Bühne, Bücher, Ballett und Prosta, der Kultursenator im Gespräch. Herzlich willkommen zu der 27. Ausgabe des Culture Clubs. Wir starten in das neue Jahr mit einer ganz besonderen Folge Culture Club. Heute spreche ich mit dem Wegweiser der Hamburger Kulturlandschaft, Dr. Carsten Prosta. Anders als sonst habe ich hier keine drei Gäste sitzen, sondern spreche mit Hamburgs Kultursenator über das vergangene Jahr und wage einen Ausblick auf 2025. Aufgenommen wird diese Januarfolge direkt am Puls der Kultur, nämlich in der Kulturbehörde in der Hamburger Innenstadt und präsentiert von HVV Switch, damit ihr gut im neuen Jahr ankommt. Lieber Carsten, du bist 1974 in Gelsenkirchen geboren. Nach deinem Studium und einem Praktikum im Präsidium der SPD bist du gleich da geblieben. In verschiedenen Positionen, bis Olaf Scholz dich 2011 zum Leiter des Amts für Medien und 2016 zum Kultursenator berief. Du bist verheiratet, hast zwei Kinder, bist darüber hinaus noch Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Fan von Country Music und dem FC Schalke 04. Das ist ja quasi zwei ähnliche Dramen, würde ich fast sagen. Was war dein persönliches kulturelles Highlight in Hamburg im letzten Jahr? Um mal gleich im Grunde das Fazit des Gesprächs vorwegzunehmen.
Mein persönliches kulturelles Highlight in Hamburg. Ich glaube, das war das Konzert von Jimmy Webb im Juni in der Elbphilharmonie im kleinen Saal.
Was war das so Besondere?
Das war das erste Konzert von Jimmy Webb. Die Kundigen werden wissen, wer das ist. Einer der großen Songwriter überhaupt. By the Time I Get to Phoenix, Wichita Lineman, also MacArthur Park, hat für Donna Summer geschrieben, sie produziert, hat für Frank Sinatra geschrieben, einer der ganz großen. Und damit Ende 70 das erste Mal überhaupt in Deutschland ein Konzert gegeben. Und das war wirklich ein magischer Abend. Er saß da alleine am Klavier zwei Stunden und hat Geschichten erzählt. Und es war einfach nur großartig und nur zum Schwelgen.
In diesem Jahr ist eine ganze Menge passiert. Du hast also nicht nur in der Elbphilharmonie abgehangen, sondern du musstest eine ganze Menge neuer Leute suchen, beziehungsweise hast sie eingestellt. Es gab einige Intendantinnen und Chefinnen, die du gesucht hast. Ich würde mich jetzt mal so ein bisschen mit dir durch die Schlagzeilen des Jahres hangeln und wir sprechen einfach mal kurz darüber. Du hast nämlich zum Beispiel die neue Thalia-Theaterintendanz berufen. Zum 1. August 2025 kommt Sonja Anders aus Hannover. Sie war vorher schon mal in Hamburg. Erklär mal, und das ist ja vielleicht auch nochmal interessant für auch die anderen Besetzungen, wie läuft so ein Besetzungsprozess ab? Habt ihr da eine Personalberatung? Habt ihr irgendwie einen Aufsichtsrat mit klugen Menschen, die erstmal 12 Leute vorschlagen? Erklär mal.
Na, wir haben eine Findungskommission und das ist teilweise ein echt langer Prozess. Deswegen sind die wenigsten von denen, die jetzt in Schlagzeilen auftauchen, tatsächlich im letzten Jahr gefunden worden, sondern die allermeisten schon vorher. Wir besetzen in der Regel eine Findungskommission, machen das mit teilweise Menschen, die aus dem Aufsichtsrat sind, aber dann auch externe Expertinnen und Experten dazu. Also wir hatten zum Beispiel jetzt in dem Fall der Thalia-Theaterfindung die Intendantin der Münchner Kammerspiele und den Intendanten des Düsseldorfer Schauspielhauses dabei, weil wir einfach Leute haben wollen, die wissen, wie ist es, so ein Haus zu leiten. Und dann geht man, weil jetzt ja der Markt von denjenigen, die Intendantinnen und Intendanten sein können, vergleichsweise überschaubar ist, dann guckt man eigentlich, wer sind denn interessante Kandidaten aus der Findungskommission heraus und macht bekannt, dass man sucht. Und so vermelden sich dann Leute. Und sonst überlegt man, wen will man ansprechen. Und dann fängt man an, aus der Findungskommission heraus Menschen anzusprechen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann geht's in ein ordentliches Bewerbungsverfahren in mehreren Runden, wo die Menschen vorbeikommen, ihre Pläne fürs Theater präsentieren, teilweise auch Teams das tun. Und irgendwann entscheidet man dann in dieser Findungskommission, die oder den schlagen wir dem Aufsichtsrat vor und dann beschließt am Ende der Aufsichtsrat, wer es werden soll.
Und diese Findungskommission, sitzt sie dann bei Kaffee und Kuchen zusammen oder total modern per Zoom? Kriegen die eine Aufwandsentschädigung dafür oder machen die das wirklich auch, weil sie sagen, wir lieben die Kultur so sehr, da geben wir gerne mal ein paar Ratschläge?
Das machen sie in der Regel Letzteres, also dafür gibt es jetzt kein Geld. Und Kaffee und Kuchen, also Zoom haben wir gemacht, als wir die Nachfolge von John Neumeier gesucht haben, weil das ja parallel zur Corona-Pandemie war. Da saßen wir im Prinzip die ganze Zeit, sagen immer nur in Zoom-Räumen. Außerdem kamen die Mitglieder dieser Findungskommission aus Paris, aus Chicago, aus Amsterdam, aus Stuttgart. Insofern war das auch gar nicht möglich, während der Corona-Pandemie zusammenzukommen, weil wir da wirklich die Creme de la Creme der internationalen Ballettwelt zusammen hatten. Und dann trafen wir uns im Zoom. Jetzt normalerweise machen wir es tatsächlich so, dass wir uns hier in der Behörde treffen, in der Regel den großen Sitzungssaal oben entsprechend umbauen und dann wird da gesucht und in der Regel auch gefunden.
Und innerhalb des kreativen Prozesses der Thalia-Theaterbesetzung, ist Sonja Anders da schon gleich am Anfang auf der Liste gewesen oder kam die erst später dazu, weil noch jemand einen blendenden Einfall hatte? Und wie lange wird sowas dann diskutiert?
Mal geht's ganz schnell, mal hat man ein Gespräch und dann sagen alle, die ist es oder der ist es. Mal braucht man zwei Runden oder sowas. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. An der Stelle sagen, ich werde jetzt nicht aus einzelnen Verfahren berichten, wo es schnell ging und wo es länger gedauert hat. Aber in der Regel macht man so, dass man erstmal gemeinsam überlegt, wen findet man spannend, hat eine große Liste, spricht Leute an, die mändelt man dann ein bisschen runter, auch je nachdem, wer wiederum seinerseits Interesse hat, und dann lädt man erstmal mehrere ein und geht dann nochmal vertiefend mit einigen in Gespräch, bevor man sich entscheidet. Sowas in dem Fall auch.
Ein bisschen längerer Prozess ist ja auch das mögliche neue Opernhaus. Der Milliardär Kühne, der in der Schweiz lebt, will Hamburg offensichtlich etwas Gutes tun und für 300 Millionen Euro ein Opernhaus bauen. Es ist ja doch nicht ganz so einfach, wie ich das darstelle. Man weiß immer nicht, wer zahlt was und wie. Und im Fall von Kühne weiß man ja auch, dass all das Geld, was er für den HSV aufgewendet hat, am Ende ja auch nur geliehen war in den meisten Fällen. Wie attraktiv findest du die Idee, eine neue Oper zu haben?
Na, die Idee, eine neue Oper zu haben, ist hochattraktiv. Noch attraktiver ist es, wenn man diese neue Oper als Stadt nicht selber bezahlen muss, sondern sie tatsächlich geschenkt bekommt. Das wäre aber auch die Voraussetzung dafür, und das gilt nach wie vor und unverändert, das gemeinsam miteinander zu machen. Wenn Herr Kühne uns eine Oper schenken würde, dann ist das ein großartiges mäzenatisches Tun an der Stelle, wirklich ein Werk, und dass uns viele in der Republik beneiden würden. Aber das muss dann auch so sein, dass das, was wir immer gesagt haben, wir stellen das Grundstück, wir sorgen dafür, dass man auf diesem Grundstück dann bauen kann. Aber am Ende ist es auch ein Geschenk. Das heißt, uns gehört die Oper, uns gehört auch weiterhin das Grundstück. Und wir haben auch nicht die Risiken für den Bau, dass das gewährleistet ist. Das sind dann schon die Voraussetzungen dafür, dass das klappen kann. Sonst wäre es ja kein Geschenk. Und deswegen reden wir schon länger darüber, weil man genau diese Fragen halt miteinander klären muss, ob das ein Punkt ist, auf den man gemeinsam miteinander kommen kann. Ich halte das für möglich, wenn beide Seiten das wollen. Und der Umstand, dass er dazu viele Interviews gibt, legt ja nahe, dass er das gerne möchte. Und insofern schauen wir mal, wie es ausgeht.
Schauen wir mal, wie es ausgeht. Wie es ausgegangen ist, zumindest der Start von Demis Volpi, das wissen wir schon beim Hamburger Ballett, denn der ist neuer Intendant. Das war ja schon, glaube ich, eine Personalie, wo alle Welt Richtung Hamburg geguckt hat, zumindest aus der Ballettwelt, also den Nachfolger von John Neumeier zu finden. Ich nehme an, es war auch ein längerer Prozess. Wie glücklich bist du denn jetzt so nach ein paar Monaten mit der Entscheidung? Hast du dir schon was angeguckt?
Ich habe seine beiden von ihm verantworteten neuen Inszenierungen, also einmal The Times They Are Racing und dann Slow Burn, beide gesehen, beide auch in den jeweiligen Premieren. Und das waren tolle Abende. Und ich finde, man merkt, wie offen und fröhlich das Hamburger Publikum auch darauf reagiert, dass da jetzt was Neues möglich ist. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, 51 Jahre lang hat hier ein Genie, ein Weltstar mit dieser Kompanie gearbeitet, hat die geformt, hat wirklich ein ganz besonderes Werk von Ballettchoreografien geschaffen, was John Neumeier hier gelungen ist. Ist einzigartig, ich glaube, das gibt es nirgendwo anders auf der Welt in der Dimension. Und dann als junger Mann zu sagen, ich trete die Nachfolge an und ich entwickle das auch weiter, ich verbreite das, ich hole neue Ballettsprachen hinzu. Also allein der erste Abend, der ja einen Bogen gespannt hat von Pina Bausch-Choreografien bis zu ganz zeitgenössischen Arbeiten eines New Yorker Choreografen, zeigt schon, was da gehen kann. Und auch das zweite Stück mit einer Neuinszenierung, die das erste Mal auf die Bühne kam, und im Stück von William Forsythe. Das heißt, da erlebt auch gerade das Hamburger Publikum eine Breite von Ballettsprachen, die möglich sind. Und ich finde, man merkt auch der Kompanie an, dass sie Lust drauf hat, genau das zu machen. Und eigentlich sind das, finde ich, gerade sehr schöne Erlebnisse, mal ganz abgesehen davon, dass Demis Volpi einfach auch ein extrem angenehmer Zeitgenosse ist und es auch wirklich Spaß macht, mit ihm darüber nachzudenken, wo entwickelt sich das Ganze hin. Also das ist schon sehr schön, und besonders schön ist ja, dass John Neumeier nicht weg ist, sondern der ist ja weiterhin da. Seine Werke sind weiterhin der Kern dessen, was die Kompanie tanzt. Er selber kümmert sich weiter ums Bundesjugendballett. Wir bauen an seinem Institut am Mittelweg, für das die Stadt eine Villa gekauft hat, in der wir das einrichten wollen, um seine Sammlung öffentlich zugänglich zu machen. Und insofern ist es ganz wunderbar, so einen Star wie John Neumeier weiterhin dabei zu haben und mit einem neuen jungen Intendanten jetzt auch die Zukunft des Hamburger Balletts zu definieren.
Im Bereich Musik, Populärmusik, gab es vor allen Dingen in einer größeren Größenordnung das Comeback von Linkin Park. Die haben, glaube ich, das Konzert 2 Wochen überhaupt vor Umsetzung angekündigt. Der Run war riesengroß. Nach 7 Jahren sind die im November in Deutschland aufgetreten in der Barclays Arena vor 15.000 Fans. Wenn du jetzt nicht in der Position wärst, in der du wärst, hättest du dich auch angestellt für eine Karte für Linkin Park?
Nicht zwingend. Persönlich, wenn dann für Freunde, die das gerne gemacht hätten. Also ich hätte versucht, Melanie Leonard eine zu besorgen. Das dann schon, muss ich ehrlich mal sagen. ist nicht zwingend die Musik, die mich in eine große Halle treibt. Aber es ist großartig für die Musikstadt Hamburg, dass sagen Linkin Park hier tatsächlich auch auftaucht und sagt, wir machen das hier, wir präsentieren hier unsere neue Sängerin und wir sagen, zeigen hier, dass es mit dieser Band wieder losgeht und dass ja auch im Kontext des Reeperbahn-Festivals das passiert ist, was ja auch zeigt, dass da wirklich im September so ein Schwerpunkt für Musik und Aufmerksamkeit auf populäre Musik in Hamburg entsteht. Das ist schon super, wenn sowas hier stattfindet und das mit Warner, die das organisiert haben, schon ein bisschen früher gewusst, dass Linkin Park kommen, weil wir ein bisschen überlegt haben, was können wir auch machen, dass das in der Stadt auch mitkriegt entsprechend. Das ist schon toll, solche Sachen dann auch gemeinsam zu durchdenken und zu überlegen, wie kann man hier der Musik ordentlich den großen Bahnhof organisieren in Hamburg.
Achtung, Achtung, Werbung! Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch, damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt-Share, ShareNow oder Miles-Auto mieten, ein Tier- oder Voi-E-Scooter oder ein Moja-Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de. Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis. Das alles überstrahlende musikalische Ereignis der Popkultur war wahrscheinlich wirklich Taylor Swift in Hamburg. Zweimal vor 50.000 Fans im Volksparkstadion. Also wir haben ja schon mehrere Gigakonzerte hier in der Stadt gehabt. Helene Fischer hat, glaube ich, auch schon dreimal hintereinander das Stadion gefüllt, Udo Lindenberg. Aber ich hatte so das Gefühl, dass den ganzen Sommer über schon eine große Begeisterung war. Immer noch die Suche nach Karten. Ein Jahr, glaube ich, knapp ein Jahr vor Kartenvorverkauf, wo es ja innerhalb von Minuten irgendwie ausverkauft war. Wie hast du das denn erlebt? Und ich sag mal, über die Qualität der Musik müssen wir jetzt wahrscheinlich nicht so richtig diskutieren. Aber für Hamburg schon echt ein Riesenereignis. Du wirst jetzt erwähnen, dass sie auch in Gelsenkirchen aufgetreten ist. Aber
meine Heimatstadt sich dann ja sogar in Swift-Kirchen umbenannt hat. Aber tatsächlich habe ich es gar nicht wirklich mitgekriegt, weil sie hier war, während ich im Sommerurlaub in Frankreich war. Insofern war ich gar nicht in der Stadt und habe den unmittelbaren Hype leider vollständig verpasst an der Stelle, was mich ein bisschen auch davor bewahrt hat, sagen, mit meinen Töchtern nochmal die Diskussion durchzuführen, warum wir denn nicht da sind. An der Stelle, aber es ist generell sind solche Ereignisse großartig und wer die Bilder gesehen hat, ja nicht nur aus Hamburg, sondern ich fand wirklich beeindruckend die Bilder dann aus München, wenn man dann sieht, dass nochmal genauso viele wie im Stadion quasi im Park nebenan auf dem Hügel sind und dann auch nochmal zuhören und dann von ihr ja auch begrüßt worden sind. Das sind wirklich popkulturell großartige Ereignisse, aber diesbezüglich war in diesem Jahr mein großes Ereignis, dass ich nach Hannover gefahren bin und wieder mal Bruce Springsteen gesehen habe. Das ist dann sagen, mein großes Stadionkonzert dieses Jahres.
Ich habe mich noch nie für Bruce Springsteen angestellt in eine lange Schlange. Und ich habe das Gefühl, das war ja der Erste, der richtig teure Ticketpreise aufgerufen hat. Und für jeden war es irgendwie selbstverständlich, diese Preise auch zu bezahlen. Was ist die Faszination für dich an Bruce, also musikalisch, also was der auch eine relativ einsame Stimme im Wahlkampf war, beziehungsweise viele Dinge ja richtig eingeordnet hat, müssen wir ja nicht drüber diskutieren, aber musikalisch.
Also erstmal mit den Ticketpreisen, er war ja eher einer der Letzten, die sich dann auch darauf eingelassen haben, diese US-amerikanischen Dynamic Pricing Sachen auch mitzumachen, hat dafür ordentlich die Hucke vollgekriegt von seinen Fans, weil die das nicht gewohnt waren, dass das so ist bei ihm. Und er gesagt hat, wir machen jetzt auch das, was alle anderen eben auch machen. Musikalisch finde ich ihn einfach, also begleitet er mich de facto ein Leben lang, weil er war auch der Lieblingssänger meiner Mutter. Manche Sachen bleiben dann in so familiären Entwicklungen einfach gleich. Aber ich finde, er ist ein herausragender Erzähler. Und ich habe gerade neulich erst wieder letzten Herbst eine 2,5-stündige Sendung mit Howard Stern in dessen Podcast gemacht, wo er erst alleine im Studio sitzt und dann ist die Band dabei und man sitzt da und man merkt einfach, da ist jemand, der erzählt einfach 2,5 Stunden, der kann das auch, also der schöpft aus einem Fundus von Geschichten, der lebt Musik sozusagen, der sitzt da, irgendein Songtitel wird drüber geworfen, dann fängt er an, alte Chuck Berry Sachen zu spielen und du merkst einfach, da ist jemand, der ist mit jeder Faser Musik und kann Geschichten erzählen wie wirklich kaum ein anderer. Und diese Konzerte, die er jetzt auf der Tour im vorletzten Jahr und im letzten Jahr gespielt hat, die sind einfach wirklich grandios in der Art und Weise, wie sie im Publikum von ganz jung bis ganz alt zusammenbringen. Und man sieht da irgendwie wirklich ganze Familien, die sich gegenseitig irgendwie 3 Stunden lang eine gute Zeit gönnen. Und wo hast du das nochmal? Ich finde das extrem angenehm. Ich kann mir vorstellen, ich war nicht bei Taylor Swift, aber ich glaube, das ist sozusagen ähnlich, wenngleich ganz anders, weil er sozusagen aus einer anderen popmusikalischen Ecke kommt. Aber für mich ist er der wahrscheinlich größte lebende Erzähler, den wir in der Musik momentan haben. Also diese Stories, die er da mit wenigen Sätzen hinwirft und allein diesen Song, den er jetzt jedes Mal bei seinen Auftritten während des Wahlkampfs in den USA, Long Walk Home, gesungen hat, sagen, finde ich, ist, macht vier Striche und du hast eine Szenerie, in der du genau verstehst, in welcher Situation dieses Land und diese Gesellschaft gerade sind. Und das ist wirklich faszinierend.
Um Popkultur zu erfahren, fährst du nach Hannover. Gab es denn ein
Popkulturelles? Er spielte dieses Jahr halt nicht. Das einzige Konzert war halt in Hannover.
Aber gab es denn ein popkulturelles Ereignis hier in Hamburg, woran du dich gerne erinnerst?
Ja, das ist Jimmy Webb nochmal. Also Jimmy Webb ist, ich war mit Bernd Begemann gemeinsam da und Bernd stand dann mit mir gemeinsam vor der Elbphilharmonie und sagt, das Besondere in Hamburg sei halt, wenn hier Sommer wäre und die Leute die Fenster runterkurbeln würden, dann in Autos, dann hörst du halt nicht bum, bum, bum wie in anderen Städten, sondern dann kommen da die Beach Boys raus. Also sozusagen Hamburg sei die Stadt der Popheads überhaupt. Wer sich für Popmusik interessieren würde, würde nach Hamburg kommen und würde hier leben wollen. Und mit Jimmy Webb haben wir eben einen der größten Popsongschreiber, der sozusagen Geschichte dieser Musik erlebt. Und das war schon wirklich das Popereignis. Man merkt aber auch, es waren viele Nerds wie wir auch im Saal. Also insofern waren da schon ein bisschen noch unter uns mit den 600, die da saßen.
In der Clubkultur war sehr viel Bewegung. Mal nach unten, mal nach oben. Ganz zum Schluss gab es eine eindeutige nach oben Bewegung. Ich glaube, die Schlagzeilen bestimmt hat der gekündigte Mietvertrag des Molotow vor allen Dingen Anfang des Jahres. Die große Sorge darum, es wäre, glaube ich, jetzt der dritte Umzug irgendwie mittlerweile. Die Suche danach, wie schwierig war das? Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen, als wenn man Heuschnupfen hat. Jeder hat noch irgendwie eine Idee und ein Linderungsrezept. Wahrscheinlich habt ihr hier auch Dutzende von Vorschlägen gehabt, wo das Molotow überall sein kann. Oder wie lief das?
Ja, und ähnlich wie bei Heuschnupfen wirken dann die wenigsten der Vorschläge auch tatsächlich. Insofern, also erstmal war es gut, dass wir diese vielen Vorschläge bekommen haben, weil das war natürlich schon ein Schock mit der, sozusagen mit der Härte und der Geschwindigkeit, mit der das dann kam und dass im vorletzten Jahr dann aber auch kurz vor Silvester da 5000 Leute vom Club demonstriert haben, war auch ein starkes Zeichen der Öffentlichkeit zu sagen, wir wollen die erhalten, was ich glaube ganz wichtig ist. Dass eben auch diese These, die man jetzt ja in anderen Städten auch manchmal hört, hinsichtlich sagen der Kultur nach dem Muster, ach, das interessiert doch gar keinen, damit kann man doch irgendwie machen, was man will, dass da gleich ein klares Signal dagegen war, auch aus der Stadtgesellschaft heraus. Dann war es ein super Zeichen, dass so viele mit angefangen haben nachzudenken darüber, wie kann man das denn lösen. Auch das ist ja was, was hilft, also dass man nicht alleine unterwegs ist. Und dass wir mittlerweile, auch das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, auch sagen, ein Vertrauen untereinander aufgebaut haben zwischen Clubs und der Kulturbehörde, dass die sich hier melden und dass wir sagen, wir haben da ein Thema, lass uns zusammensetzen, wie kriegen wir das hin? So, und das hat dazu geführt, dass wir dann eben doch vergleichsweise zügig mit den Flächen, die das Mondu ohnehin aufgeben wollte, eine gute Alternative gefunden haben, dass die Kreativgesellschaft geht da rein, mietet die langfristig an, damit sie auch auf jeden Fall als Clubstandort zur Verfügung bleiben. Das Molotow kann dann dort hineingehen und ist jetzt ja gerade dabei, sich entsprechend darauf vorzubereiten. Das sind schon, glaube ich, wichtige Punkte, aber beileibe nicht die einzigen. Wir haben das ja mit einem Teil der Sternschanzenclubs in Richtung Kasematten an den Deichtorhallen geschafft und versuchen an vielen anderen Stellen einfach immer wieder zu gucken, wenn so eine Stadt sich verändert, wenn die Orte, in denen Clubs entstehen, was ja meistens eben Häuser sind, die nicht fertig entwickelt sind, sondern wo Stadt sich noch bewegt, dann kann es auch immer wieder zu Friktionen kommen. Man muss einen Standortwechsel organisieren, dass wir das auch immer wieder hinbekommen. Und ich mache mir da keine Illusion, das wird aufregend bleiben, weil das Clubgeschäft gerade massiv im Umbruch ist, weil die Stadt massiv im Umbruch ist. Und wir werden immer wieder neue Flächen finden müssen, an denen das plausibel ist, Clubkultur zu leben und auch auf Dauer auf sichere Füße zu stellen.
Ein paar Monate, nachdem eine Örtlichkeit fürs Molotow gefunden wurde, hat die Stadt ja im Grunde jetzt auch eine Lösung fürs Paloma-Viertel gefunden, wo das Molotow ja ursprünglich mal war. Da wäre dann ja wieder Platz für den nächsten Club, der irgendwo weichen muss, ne?
Das ist so. Also tatsächlich haben wir im Rahmen dieser Lösung auch eine Clubfläche gesichert und eine ganze Immobilie für die Kreativwirtschaft, was, glaube ich, auch ein schönes Signal ist, dass wir mit der Kreativgesellschaft auch da einen Neubau tatsächlich mit Kreativflächen und einem Club im Keller organisieren können. Das Molotow, wenn sie es so machen, wie sie es momentan vorstellen wollen, dann, glaube ich, nicht nochmal umziehen, sondern die bleiben dann gerne an dem Standort, den sie dann haben. Aber wir sind uns sicher, wenn wir eine Clubfläche erstmal haben, die bezahlbar ist auf dem Kiez, dann findet sich dafür auch ein guter Betreiber.
Du hast die Sternbrücken-Clubs schon angesprochen. Wagenbau und Fundbüro ist noch nicht so richtig bekannt, wo die hingehen werden. Dem Stadtteil Schanze wird ja doch eine Menge entzogen. Bist du der Meinung, dass da eh genug Remi-Demi ist? Und du sagst, es ist halb so wild, wenn da 4, 5 Clubs fehlen?
Nee, also das ist ja jetzt nicht, dass das jetzt eine große geplante strategische Masteraktion gewesen wäre, wo wir statt gesagt haben, wir topfen Clubs um, sondern es ist so, dass die Deutsche Bahn gesagt hat, diese Brücke muss erneuert werden und trägt einfach die Last an Fernverkehr dauerhaft nicht mehr. Und da gab es ja jahrelang Streit dann um die Gutachten, kann man das doch noch erhalten und so. Aber in dem Moment, selbst wenn man sie hätte erhalten können und selbst wenn man sie hätte sanieren müssen, wären die Clubs da sagen potenziell erstmal raus, hätten da rausgehen müssen, weil wir dann auch da ja jahrelang Baustelle gehabt hätten und das ja auch kein gutes Clubumfeld ist. Insofern war die Aufgabe dann, find mal was Neues. So, und da haben wir natürlich am Anfang angefangen, in der Nähe zu gucken. Da ist aber nicht so viel, vor allem, weil natürlich auch mittlerweile sehr dicht gewohnt wird in der Schanze. Das ist ja auch eine andere Situation als vor etlichen Jahren. Und wir hoffen schon, dass wir jetzt einen Teil, auf dem Gelände neben Diebsteich unterbringen und die anderen eben auf dem Gelände oder auf den Kasematten hinter den Deichtorhallen. Da wäre auch noch Platz für mehr. Da sind auch durchaus noch Kasematten offen und die Sprinkenhofe auch durchaus in der Lage und bereit und willens, dann noch weitere Clubs unterzubringen. Und das ist ja durchaus auch ein gelernter alter Clubstandort in Hamburg, wie ich mir habe sagen lassen von Menschen, die länger in der Stadt sind als ich, dass das jetzt nicht unplausibel ist, da hinzugehen abends. Vielleicht entsteht da wieder was Innerstädtisches. Dass die Schanze lebendig bleiben wird, mache ich mir momentan keine Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe auch davon aus, da wird Neues entstehen, aber jetzt eben nicht 1:1 der neue Standort für die vier, die da jetzt weg mussten. Aber dass da neue Sachen entstehen werden, glaube ich schon, weil es einfach wirklich einer der lebendigsten und kreativsten Stadtteile ist in der Stadt und das wird hoffentlich bunt bleiben.
Jetzt hat dann im Sommer noch ein weiterer Club gewackelt, nämlich das Hafenklang. Das ist durch Crowdfunding gerettet worden. So, jetzt sieht man die ganze Zeit irgendwie, hier muss nochmal was hingeschossen werden und da muss nochmal was gemacht werden. Sind Clubs tatsächlich ein Zukunftsmodell für die Kultur?
Naja, es sind unterschiedliche Fragen, die man jetzt auch nicht durcheinander bringen kann. Das eine ist, dass Clubs eigentlich sozusagen wirtschaftlich funktionieren, aber an dem Standort nicht bleiben können, an dem sie sind. Da müssen wir als Stadt gucken, wie finden wir neue Flächen, die Club relevant sind. Das war vor allem bei den Schanzenclubs der Fall, von der Sternschanzenbrücke, weil da war klar, da können sie nicht bleiben. Sie brauchen neue Flächen, auf denen sie plausibel anders weiterarbeiten können. Und dann haben wir Clubs, das erleben wir zunehmend, bei denen das Geschäftsmodell Clubveranstaltung nicht mehr in gleicher Art und Weise funktioniert. Das kann auch was mit Umzügen dann zu tun haben, das kann was mit steigenden Mieten zu tun haben, einfach weil das so ein Geschäftsmodell, wo ich sage, eigentlich schaffe ich es, meine Kosten nur dann zu decken, wenn die Leute im Club ordentlich an der Bar trinken. War seit lange Jahre ein sagen, relativ gängiger Trade-off gewesen. Dass ich gesagt habe, alleine aus den Eintrittspreisen schaffe ich es eigentlich nicht. Ich brauche noch die sozusagen den Getränkeumsatz. Wenn die Leute aber gerade auf dem Kiez zunehmend anfangen, sozusagen rauszugehen aus dem Club, sich um die Ecke am Kiosk ihr Bier zu holen, dann wieder in den Club reingehen und da nur das Konzert hören, funktioniert die Kalkulation nicht mehr. Und dann wird es zunehmend eng. Wenn es dann noch dazu kommt, das haben wir seit der Corona-Pandemie durchaus erlebt, dass die Leute, die vorher jeden Freitag oder Samstag einfach gekommen sind, gesagt, das ist mein Club, da gehe ich hin, ich guck mal, was los ist, das mache ich jetzt nur noch jedes zweite oder dritte Wochenende kommen, fehlt mir auch ein Teil der Einnahmen. So, und diese Melange ist relativ schwierig zu bewältigen für einen Club, der ohnehin schon sehr auf Kante genäht ist und eben nicht große Rücklagen hat. Und das war die Situation, in die Hafenklang und auch andere gekommen sind, warum wir jetzt gesagt haben, wir müssen eigentlich gucken, gemeinsam mit dem Clubkombinat, wie wir auch die Clubförderung, die wir bisher ja im kleinen Umfang über den Live-Concert-Account organisiert haben, nochmal auf andere Beine stellen, damit uns gerade die kleineren Clubkonzerte, ab einer bestimmten Größe wird es kostendeckend, aber gerade die kleinen, die auch für den Nachwuchs sind, für die Bands, die sich ausprobieren, die ersten Konzerte spielen, die für die relevant sind, dass die weiter stattfinden können und nicht, dass irgendwann einfach ersatzlos wegfällt. Wir haben auch gerade vor 2 Wochen im Rathaus zusammen, ja mittlerweile schon ein paar Wochen mehr, im Rathaus zusammengesessen und haben gemeinsam überlegt, wie kann man auch aus der Live-Musikbranche und aus der Musikbranche insgesamt untereinander was herstellen? Wie können wir auch eine Solidarität schaffen zwischen denen, die großen Konzerte, also die Taylor Swift-Dinger am Ende produzieren, die ja augenscheinlich Geld bringen und sozusagen die aber ja auch darauf angewiesen sind, dass junge Leute überhaupt erstmal lernen, ein Konzert zu besuchen. Das erste Konzert ist wahrscheinlich ja nicht Taylor Swift, sondern ist irgendwas anderes. Mhm. Und sozusagen da überhaupt die Faszination von Live-Musik lernen. Und insofern auch gucken, schafft man aus der Branche heraus eine gemeinsame Verantwortung, das zu organisieren und wie können wir als Staat dabei helfen? Die Diskussion darf nicht nur eine Diskussion bleiben, sondern muss auch zählbar was draus folgen. Und dass wir jetzt von der Bürgerschaft Geld bekommen haben, um entsprechend Clubförderung aufzubauen, ist ein echt gutes Signal.
Immerhin 1,3 Millionen, die in den nächsten 2 Jahren ausgeschüttet werden, da kann man schon mal eine ganze Menge mitmachen. Wofür soll das Geld denn explizit genutzt werden? Wird das eher so gleich verteilt über die Clubs Arbeitet ihr da mit dem Clubkombinat zusammen oder werden jetzt Bedürfnisse angemeldet, wird jetzt renoviert? Wie, ich sag mal, durch die Corona-Hilfen hat ja damals jedes Restaurant eine neue Wandfarbe bekommen.
Na, es geht ausdrücklich nicht um sozusagen Mittel zur Renovierung. Die muss man nochmal anders organisieren. Die brauchen wir teilweise auch. Da haben wir in der Regel dann Mittel, die die Bürgerschaften über den Sanierungsfonds zur Verfügung stellt. Oder jetzt auch, was wir ja parallel auch beschlossen haben, weil sie in städtischem Besitz sind, die Sanierung von Grünspan und Indra. Das sind ja nur auch zwei legendäre Clubstandorte, sind, in die wir viel Geld investieren, damit sie dauerhaft auch als Clubs erhalten bleiben. Nee, da geht es tatsächlich darum, den konkreten Betrieb zu organisieren. Also es geht wirklich darum, diese Deckungslücke im Betriebswirtschaftlichen, dann wird es jetzt recht schnell recht technisch, zu gucken, kann ich kleinere Konzerte kostendeckend veranstalten? Das ist der Mechanismus. Und eigentlich wollen wir es nicht so bauen, dass da irgendwo eine Jury sitzt, die sagt, das ist förderfähig und das ist nicht förderfähig, sondern dass wir es ähnlich automatisch machen, wie wir es mit der bisherigen Clubförderung auch machen. Und da sind wir gerade mit dem Clubkombinat tatsächlich in Gesprächen darüber, wie man das vernünftig hinkriegt. Es war ja auch so, dass das Clubkombinat vorher auch schon Vorschläge gemacht hat, wie es gehen kann. Und das soll ein möglichst einfaches Modell sein, mit dem ich möglichst niedrigschwellig für eine bestimmte Kategorie von kleineren Konzerten dann auch an eine Förderung komme, damit die Clubs das weitermachen können und wir nicht irgendwann am Ende hier ohne Clubs dastehen und nur die großen Events haben und sagen, alle anderen Künstler müssen halt mal gucken, wie sie über TikTok an ihr Publikum kommen. Ich glaube, das würde Musik schon maßgeblich verändern und meine These wäre, nicht zwingend verbessern, weil ich glaube, die meisten Künstler finden sich selbst, wenn sie vor Publikum ausprobieren, was geht und was nicht geht. Das ist immer noch was anderes, als ob ich ein Like kriege oder sowas für einen Clip, den ich irgendwo hinstelle. Wenn ich dann wirklich in so einem Laden stehe und da 150 Mann vor der Bühne sind, dann wird's ernst. So, und ich glaube, diesen Moment braucht's. Das macht Musik besser und das ist für mich auch etwas, wo ich sage, da sind wir absolut als Staat auch gefordert, wenn das nicht mehr anders funktioniert, zu fördern und zu helfen, dass das geht, weil das wirklich die Zukunft von Live-Musik sichert. Und da bin ich total happy, dass wir das in Hamburg machen können, wenn ich mir angucke, dass andernorts zwar gesagt wird, Kultureinrichtungen sollen sich am Geschäftsmodell von Clubs orientieren, aber gleichzeitig Kulturförderung zusammengestrichen wird, gehen wir einen umgekehrten Weg, sondern versuchen tatsächlich Geschäftsmodelle von Clubs so dauerhaft aufzustellen, dass sie funktionieren und da, wo es nicht geht, helfen wir, dass es wieder klappt.
Gute Nachrichten. Und neue Personalien gibt es auch im Film- und Fernsehbereich. Die Filmförderung Moin hat mehr Geld bekommen, auch durch die letzte Haushaltssitzung quasi durchgewunken worden. 10 Millionen gibt es in den nächsten 2 Jahren mehr. Wie habe ich mir das eigentlich vorzustellen? In, ich glaube, 11 Bundesländern ist der Kulturetat gesenkt worden. Bist du häufiger essen gewesen mit Andreas Dressel? Hast du ihn in bestimmte Kulturbereiche vorgebracht, in die er nie reingeguckt hat, da in Volksdorf? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Also erstens ist Andreas Dressel, muss man sagen, auch für den Kultursenator ein Geschenk, weil er sich ernsthaft interessiert. Man darf ja nicht vergessen, Andreas Dressel hat ja im Rahmen seiner Ausbildung, die er bei der Stadt Hamburg gemacht hat, sozusagen eine Station als Privattheaterreferent in der Kulturbehörde gemacht und hatte immer noch bis heute eine sehr gute Erinnerung. Also auch das hilft, weil dem muss ich nicht erklären, wie Kultur funktioniert. Ich habe auch eine kulturpolitische Sprecherin bei der SPD mit Isabella Werthes-Schütter, die als Theaterintendantin auch weiß, wie Kultur funktioniert. Das sind schon mal sozusagen Vorteile, die ich im Vergleich zu vielen anderen Leuten habe. Ich habe im Senat ganz viele Kolleginnen und Kollegen, bis rauf zum ersten Bürgermeister, die sagen, das ist wichtig, das ist sozusagen für die Stadt wichtig. Also es funktioniert nicht nur, weil der Kultursenator alleine sagt, ich will das haben, das ist Quatsch.
Also um das abzukürzen, aber du hast leichtes Spiel und bist gar nicht so gut, wie alle sagen.
Wenn das alle glauben, ist das auch in Ordnung. Ist, am Ende zählt ja das Ergebnis. Und wenn das Ergebnis in Ordnung ist, ist mir völlig egal, wer dafür noch sozusagen die Urheberschaft reklamiert. Das Ergebnis ist gut und das ist immer eine Gemeinschaftsleistung. Das ist ja immer so, wenn es gut läuft, sind alle dafür verantwortlich. Wenn es schlecht läuft, bin ich's. So, aber das ist auch okay, mit dem Deal kann ich leben, solange es gut läuft.
Wie habe ich mir solche, trotzdem, also im Grunde legt ja jeder Senator seine Wünsche dahin. Und das Abwägen ist dann wahrscheinlich der Bürgermeister und der Finanzsenator. Aber du sagst jetzt, okay, Kultur ist wichtig. Die Sozialsenatorin sagt, die Sozialausgaben sind auch wichtig. Wie weckt
ja
man
stimmt.
da ab? Ja, ja, klar.
Nein, wir machen es anders tatsächlich. Also normalerweise bekommst du ganz am Anfang einen Anteil des Haushalts, sagen, der letztlich auf Basis des letzten Haushalts weitergeschrieben wird, sagen, das ist das, mit dem du planen musst. So, das ist der erste Schritt. Dann planst du, guckst, was für Bedarfe du in deinem Bereich hast. Und da habe ich einfach ein ganz tolles Team hier auch in der Behörde und eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Kultureinrichtungen und denjenigen, die auch dann die einzelnen Sparten vertreten, dass wir sehr genau auch sagen können, was wir noch brauchen. Das ist ja zum einen, wenn ich mir die Theater und Museen angucke, dann weiß ich ja, wie die Wirtschaftspläne aussehen, weiß auch, wie die sich weiterentwickeln. Das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie sagen, ich brauche mal mehr Geld, sondern dass du sehr genau sagen kannst, da an den und den Stellen sehen wir, wird es eng. Mhm. Und wenn wir gegensteuern müssen, müssen wir das und das tun. Das hat folgende Auswirkungen auf das, was wir dann fördern können. Oder wir brauchen so und so lange, um woanders anzukommen. So, das ist schon mal etwas, wo du nicht mit abstrakten, plakativen, ich will aber was haben, Forderungen durchkommst, sondern dann sehr konkret auch vorrechnen musst, warum das sinnvoll ist. Das ist das eine. Das machst du in Gesprächen mit dem Finanzsenator. Also erstmal machst du die Fachebene und irgendwann sitzen die Senatoren zusammen. Und dann diskutieren wir das. Und in der Regel entscheidet sich's auf der Ebene. So. Und dann kommen noch ein paar Sachen. Das ist eben nicht so wie in Berlin, wo der Finanzsenator sich dann mit den haushaltspolitischen Sprechern hinsetzt und einen Kulturetat aufstellt. Das Ergebnis ist ja bekannt, was da passiert ist. Sondern hier diskutieren wir tatsächlich die Ressortchefs mit dem Finanzsenator und zum Schluss wir alle in der großen Runde. Und wir haben die Sondersituation in Hamburg, dass es uns wirtschaftlich besser geht. Das darf man auch nicht verwechseln. Also wir haben nicht die Einbrüche, die andere haben in ihrer Haushaltsplanung und wir haben eine andere Form, in der wir Haushalte aufstellen, in der wir auch in den guten Jahren zuletzt nicht alles Geld, was wir hatten, ausgegeben haben und irgendwie große neue Ansprüche entwickelt haben, sondern eher so ein bisschen abgeflachteren Anstieg, den dann aber durchgängig. Mhm. Damit können alle planen, das ist ein bisschen hanseatisch unaufgeregt. Aber es finden alle jetzt ziemlich gut, muss man mal sagen. Was natürlich in den letzten Jahren, als sie durchaus auch hier saßen und gesagt haben, wieso kriegen die denn da so viel mehr? Da haben wir ihnen das auch erklärt, das war der gleiche Mechanismus. Da fanden sie den nicht so gut. Jetzt erkennt man, warum es sinnvoll ist zu sagen, ich gebe nicht alles aus, sondern lege rechnerisch was zur Seite, auf das ich dann zurückgreifen kann, wenn sagen, die wirtschaftliche Lage schwieriger wird, weil ich dann eben stetig in einem Aufwuchspfad bleiben kann. Die Chance haben wir jetzt. Und natürlich war es für uns immer notwendig, dass wir die sozusagen besondere Situation jetzt mit den hohen Tarifkosten, mit den hohen Energiekosten, mit den hohen Sachkosten, die wir einfach haben, weil alles teurer geworden ist, dann auch abdecken können. Und das ist ein Großteil dessen, was wir haben. Und der konkrete Fall in der Filmförderung, um das noch zu sagen, das hat auch eine Menge damit zu tun, ist so eine Branche in der Lage, das auch selber zu belegen. Also die Moin Filmförderung, Helga Albers, haben Studien in Auftrag gegeben, haben genau zeigen können, welche wirtschaftlichen Effekte Filmförderung hier vor Ort hat, welchen Return auf dieses Investment ich bekomme. Die sozusagen Filmleute selber waren dann bei den Fraktionen, haben denen das vorgestellt. Wir haben große Runden gehabt teilweise, wo die auch gesagt haben, das können wir machen, wenn wir mehr Möglichkeiten haben. Und nicht zuletzt ist ja immer noch, dass wir in Erwartung sind, dass irgendwann der Bund dann ja vielleicht doch mal das Filmfördersystem insgesamt in Deutschland ändert, was dringend notwendig ist, dass das passiert, was jetzt die Ampel nicht hingekriegt hat, weil sie vorher kaputt gegangen ist, was aber hoffentlich die nächste Bundesregierung dann schaffen wird. Und dann brauchen wir auch eine starke regionale Filmstruktur, damit wir was davon haben, wenn es dann sozusagen Tax Credits gibt, wenn es Investitionsverpflichtungen gibt. Dann müssen wir hier auch Produzentinnen und Produzenten haben, die am Standort sind, arbeiten und zeigen, was geht. Und ich meine, wie stark der Standort ist, sieht man daran, dass schon wieder eine Hamburger Produktion bei den Oscars sozusagen auf der Shortlist steht mit Rasulovs neuem Film, nicht in Hamburg gedreht, aber sozusagen die Produktion und die Ermöglichung dieses Films hat ganz viel mit Hamburg zu tun. Und das ist natürlich eine Stärke, die wollen wir nicht nur erhalten, sondern die wollen wir ausbauen. Und das war offensichtlich überzeugend. Also am Ende muss man seinem eigenen Argument und der Sinnhaftigkeit seines Tuns vertrauen. Und dann Leute so totquatschen, wie ich es gerade mit dir gemacht habe, das hilft dann.
Wir holen jetzt kurz Luft und bleiben beim Film, denn das Filmfest hat auch eine neue Chefin, Malika Rabahalla. Und um es vorwegzunehmen, ich fand das die Premiere wirklich ganz großartig von ihr. Also nicht nur den ersten Tag, sondern so, wie sie den Film verkörpert und wie sie das rübergebracht hat. Ich möchte aber auch gleich dazu sagen, dass Albert Wiederspiel auch ein guter Chef des Filmfests in Hamburg war. Das ist ja immer ganz schnell, kommen dann diese Vergleiche. Und das finde ich eigentlich das Schönste. Man kann die beiden überhaupt nicht vergleichen. Und ich finde, Malika hat jetzt schon so einen eigenen Stil entwickelt. Wie würdest du das sehen? Würdest du das stützen ausnahmsweise oder hättest du eine ganz andere Meinung?
Ich gebe dir ja meistens recht. Also das Schönste war, glaube ich, dass Albert, als er gehört hat, dass Malika seine Nachfolgerin wird, sagte, meine Traum. Also sozusagen, also er war völlig begeistert, dass sie seine Nachfolgerin wird, was jetzt ja auch nicht immer der Fall ist in solchen Übergangsszenarien. Und in der Tat sind sie ganz unterschiedlich, aber auf eine bestimmte Art auch wieder nicht, weil eins sind sie sind beide grandiose Gastgeber. Zwar auf eine sehr unterschiedliche Art, aber beide haben ein unglaubliches Gespür dafür, was Menschen brauchen, dass sie sich wohlfühlen bei sowas. Mhm. Ich finde das bei einem Filmfest etwas, was man gar nicht unterschätzen kann, weil man kann ein tolles Programm machen. Das sozusagen macht ja Katrin Kohlstädter auch sozusagen sowohl für Albert Wiederspiel als auch für Malika Rabahalla als Programmchefin weiter. Und da hat das Filmfest sich ja auch wirklich etabliert als ein starker, inhaltlicher, auch politischer sagen, Ort für den Film mit einer starken internationalen Komponente. Aber die Frage, mit welchem Esprit verkörper ich das und wie kleide ich das ein, das ist etwas, das macht man mit seiner Persönlichkeit. Und beide haben einfach haufenweise Charisma, wenn auch sehr unterschiedlich. Und ich war ähnlich beglückt wie du, weil ich das Gefühl hatte, Malika stand da schon am ersten Abend, hat das Gefühl, sie macht das schon 10 Jahre, was ja durchaus auch ganz angenehm ist, obwohl sie sehr aufgeregt war, wie sie mir hinterher sagte. Aber es war wirklich schön. Ich glaube, das Filmfest wird sich gut entwickeln und dass wir da auch mit den Geldern, die die Bürgerschaft uns gegeben hat, auch ein bisschen helfen können, dass sich auch das weiterentwickelt und da was mehr draus werden kann, weil wir ja doch mit einem sehr kleinen Budget ein sehr großes Filmfest hier veranstalten, wenn ich das mit München vergleiche, wo irgendwie Markus Söder ja immer mehr Geld draufpackt und es behauptet, dass er es tut, dann glaube ich schon, dass die Klugheit von Malika Rabahalla uns helfen wird, hier mit sozusagen gezielten Einsatz von Geld auch wirklich ein richtig tolles Festival weiterentwickeln zu können. Also ich bin da ganz guter Dinge, dass das ein starker Moment im Hamburger Kulturkalender bleiben wird.
Und mal Hand aufs Herz, hast du nur den Eröffnungsfilm gesehen? So ein Filmfest ist ja auch so eine Entdeckungsreise für Filminteressierte. Hast du es geschafft, vielleicht nochmal mittags irgendwann ins Kino zu gehen oder nachts? Das ist ja schön am Filmfest, das laufen ständig Schöne, Filme.
Ja, das ist das Schöne am Filmfest, da würde ich mir das Filmfest so im Februar wünschen, aber nur deswegen, weil sozusagen mal das Problem ist einfach, der September ist der brutalste Monat im Kalender als Kultursenators, weil auch alle Theater ihre Saison beginnen und einfach alles losgeht. Also ich habe tatsächlich nur den Eröffnungsfilm gesehen, den ich wunderbar fand. Mhm. Ich habe es ganz selten auch in der Vergangenheit geschafft, noch wirklich richtig weiter hinzugehen. Ich habe noch eine Veranstaltung gemacht, wo ich dann irgendwie noch sagen, kurz mitdiskutiert und begrüßt habe. Aber ansonsten habe ich es nicht ein zweites Mal ins Kino geschafft, was ich sehr, sehr, sehr ärgerlich fand tatsächlich.
Aber das ist steigerungsfähig, kannst du das ja dieses Jahr dann machen.
Ja, aber das bin ich ja immer. Ich habe auch beim Reeperbahn-Festival so gut wie kein Konzert gesehen, was ich mir auch eigentlich immer vornehme, weil du dann irgendwie immer noch bis 22, 23 Uhr bei anderen Veranstaltungen hängst und dann auch nicht mehr dazu kommst.
Unser Mitleid ist dir gewiss. Wir kommen zur Literatur, denn auch da gab es eine Personalie, die bekannt gegeben wird. Ab 1. Mai 2025, im letzten Jahr verkündet, übernimmt Antje Flemming die Leitung des Hamburger Literaturhauses. Du hast wirklich jeden Monat hast du irgendeine Personalie rausgehauen.
Da war ich ja nicht für verantwortlich. Das Literaturhaus wird ja von einem unabhängigen Verein geleitet und dieser Verein sucht selber, da ist die Kulturbehörde gar nicht dabei.
Und da bist du nicht in der Findungskommission?
Da bin ich nicht in der Findungskommission. Das machen die ja, das ist auch gut
wieder
so.
Wieder kein Kuchen.
Ist auch völlig in Ordnung. Das brauche ich auch nicht zwingend jeden Tag. Wir waren insofern mit beteiligt, als dass wir Antje Flemming verlieren, weil Antje Flemming ja die Literaturreferentin hier in der Behörde ist und wieder an ihre vormalige Wirkungsstätte das Literaturhaus zurückkehrt. Und ich freue mich darüber, weil sie wirklich jemand ist, der mit sagen, jeder Faser ihres Körpers Literatur lebt und einfach eine ganz großartige Literaturkennerin ist. Und ich glaube, die wird das Haus ganz wunderbar sagen, übernehmen und weiterentwickeln. Und ich freue mich drauf, auch wenn ich gleichzeitig durchaus eine Träne im Knopfloch habe, weil sagen, die Lücke, die sie hier in der Behörde lässt, auch sagen, schwer zu füllen sein wird.
Wir sind beim Thema Musicals. Da rasen unsere Herzen nicht, also meins zumindest nicht. Ich bin ja kein wirklicher Musical-Fan. Im Stage-Operettenhaus gab es Und Juliet Ende Oktober und im Dezember hat die Stage dann auch noch MJ, das Michael Jackson Musical, Premiere gehabt. Sind das Pflichttermine für dich gewesen? Also bist du bei beiden gewesen?
Nee, ich war tatsächlich bei beiden nicht, weil ich beide Abende schon anders verplant hatte tatsächlich und insofern, wie das immer so ist im Kultursenatorenleben, es gibt wahrscheinlich so 700 bis 800 Abendpflichttermine, von denen man halt rechnerisch maximal 365 schafft. Wenn man noch ein paar Abende frei haben will, was jetzt nicht die konkreten Abende waren, dann wahrscheinlich so 250 wahrnimmt. Mhm. Und die beiden sind tatsächlich in diesem Jahr hinten runtergefallen. Das
letzte. Bist du denn ein bekennender Musical-Muffel, so wie ich auch?
Nee, gar nicht. Es hängt davon ab, ehrlicherweise. Also ich habe mit großer Freude beispielsweise Hamilton gesehen, als es hier angefangen hat in Hamburg. Mhm. Ich fand auch wirklich, dass es super gelungen ist, was ich gar nicht für möglich gehalten habe, diese Texte ins Deutsche zu übersetzen. Das ist schon was. Und ansonsten finde ich es ganz spannend. Man guckt immer so, also da viele Kulturbürger gucken immer so ein bisschen schräg runter aufs Musical. Und wenn man sich mal anguckt, König der Löwen, was jetzt hier seit über 20 Jahren läuft, die Regisseurin von König der Löwen ist normalerweise eine der gefragtesten Opernregisseurinnen der USA. Also das ist sozusagen durchaus, das sind die gleichen Akteure, die dann auch bei uns im Opernhaus arbeiten könnten. Und wir machen immer so gedachte Unterschiede zwischen E und U. Und mit diesem E und U kann ich ehrlicherweise überhaupt nichts anfangen. Entweder ich fühle mich an dem Abend unterhalten oder ich fühle mich nicht unterhalten. Und ob jetzt ein Abend von Kirill Serebrennikov im Thalia Theater nicht teilweise auch was Musicalhaftes ist, zumindest was sehr Volkstheaterhaftes hat, aber ganz großartig sagen, in der Art und Weise der Überwältigung sein kann. Da würde ich keinen Unterschied machen. Ich bin immer dann ein bisschen genervt, aber das kann mir in jeder Kulturform und Kunstform passieren, wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt ein Tacken zu kalkuliert, was da auf der Bühne passiert. Mhm. Ich merke jetzt, ihr seid so professionell, dass ihr genau wisst, was ihr als nächstes tun müsst. So, das geht aber in jeder Kunstform. Das muss nicht das Musical sein, das kann auch alles andere sein. Da steige ich dann irgendwann aus, weil ich durchaus gerne mag, wenn so ein Abend mit quietschenden Reifen auch in eine Kurve geht und keiner weiß, bleibt das Auto eigentlich auf der Spur oder trägt es dich gleich raus. So, dann wird es spannend, also wenn man ein bisschen mehr Risiko geht, und das kann jede Kunstform.
Völlig überraschend war ich bei MJ, das Musical, und es hat mir sehr gefallen und ich habe das auch kundgetan öffentlich. Und natürlich gab es dann auch sehr schnell die Diskussion darüber, darf man das eindeutig gut finden, darf man das Leben von Michael Jackson in irgendeiner Form feiern. Bist du jemand, der zwischen Werk und Autor trennt? Weil das Problem habe ich auch bei Woody Allen beispielsweise. Wie würdest du das handhaben?
Ein kluger Mensch hat mal gesagt, das Werk kann ja nichts für seinen Autor. Und vielleicht ist da was da. Ich habe lange mich in diesem Jahr drüber unterhalten mit Markus Wiebusch von Ketka, weil der, finde ich, einen super Song dazu geschrieben hat auf der aktuellen Ketka-Platte. Kanye in Bayreuth. Ja, wo es genau darum geht. Also sozusagen der Song beschreibt exakt das, was du gerade beschreibst, auch all die Namen tauchen auf, ne? Also was machen wir jetzt eigentlich? Ne? Sozusagen Werk und Autor gehen friedlich auseinander, singt er. Und das Bild, das er findet, ist sozusagen, dass du auf den grünen Hügel nach Bayreuth gehst, also Wagner, was ja eben auch so ein Ding ist. Also kommt die Zeile irgendwann vor, gegen Wagner ist jedes Arschloch ein Pausenclown, womit er dann sehr nah bei Chili Gonzales ist, der ja in Köln seit einiger Zeit die Umwidmung der Richard-Wagner-Straße in Tina-Turner-Straße fordert, weil er sagt, er hält das nicht mehr aus, dass das nach Richard Wagner, der diese furchtbare antisemitischen Aufsätze über die Musik geschrieben hat, benannt ist. Und die Frage ist, wie kriegst du es hin? Ich glaube ehrlicherweise, wenn wir anfangen würden, mal in unserem Bücherschrank zu gucken oder sagen, Markus singt dann zum Schluss und dann so sagen, heute Abend guckt mal jeder in seinen Plattenschrank und dann geht's für alle den grünen Hügel rauf. Ich glaube, wenn wir anfangen, mal in unsere Plattensammlung zu Hause zu gucken, für die noch welche haben oder in die Spotify-Playlist, finden wir eine ganze Menge Leute, von denen wir sagen würden, das, was ihr gemacht und gedacht habt, finden wir jetzt nicht so richtig gut. Aber trotzdem haben sie unter Umständen großartige Musik gemacht. Und das ist für mich genauso. Also ich kann die Filme von Woody Allen aus den 70er Jahren immer noch problemlos gucken. Ich kann spätere Filme nicht mehr so gut gucken. Das hat aber weniger mit dem zu tun, was er gemacht hat, als damit, dass sie nicht mehr so gut waren. Aber sozusagen, ich habe den Stadtneurotiker ehrlicherweise vor kurzem nochmal geguckt, weil ich irgendwie so eine 4-stündige Bahnfahrt hinter mir hatte und sie 2 Stunden länger dauerte und ich keinen Bock mehr hatte zu arbeiten. Das kann ich, und ich kann auch sagen, von Phil Spector produzierte Platten mir noch anhören. Das ist sozusagen ein Mensch, den ich sozusagen als Typen verachte, aber sozusagen trotzdem hat er für die Produktionstechnik Dinge geleistet, die unabhängig davon sind, dass er ein Arschloch ist, um es mal auf Deutsch zu sagen. Und ich glaube, diese Fähigkeit, das zu trennen, muss man hinbekommen. Und bei ganz vielen Diskussionen, die wir heute haben, regen wir uns ja nie über die Kunst auf, sondern immer über die Typen, die die Kunst machen und über das, was sie so nebenher sagen. Dann ist nicht das Kunstwerk das Problem, sondern der Social Media Post. Und dann regen wir uns alle furchtbar über Social Media Posts auf, zu Recht, was die Inhalte angeht. Aber ob das Werk schlechter macht, will ich nochmal dahingestellt sein lassen. Ich glaube, wenn wir die Fähigkeit nicht besitzen, eine künstlerische Aussage unabhängig von ihrem Autor zu sehen, haben wir ein echtes Problem, weil gehen wir in die Weltliteratur. Ich weiß nicht, was für ein Typ Goethe war. Also mutmaßlich ein Spießer, wenn ich durch sein Haus gehe, aber sozusagen, ob das für alle anderen gilt, ich glaube, die haben sozusagen, was den Umgang mit Frauen angeht, garantiert alle eine Menge Luft nach oben, was den sozusagen gerüttelten Rassismus angeht, in der Zeit auch alle eine ganze Menge Luft nach oben, und ob das Typen waren, die soziale Umgangsformen sozusagen getätigt haben, die ich heute für richtig finde, weiß ich auch nicht. Trotzdem haben sie Werke geschaffen, die die Menschheitsgeschichte nach vorne gebracht haben, und vielleicht muss man das ein Stück weit in der Lage sein zu trennen, soweit wie es halt geht. Also in dem Song von Ketka kommt dann auch die Situation, in der sie beschreiben, wie die Szenerie war, als das erste Mal im israelischen Radio die Götterdämmerung von Wagner lief und es zum öffentlichen Aufschrei gekommen ist und der Sender sich am Tag danach entschuldigen musste und man entschieden hat, das geht jetzt nicht. So, auch das ist ja ein Punkt, dass man gemeinsam sagt, das geht nicht. Aber die Frage ist, wer entscheidet das? Entscheide ich das für mich, dass das geht oder nicht? Oder muss das jemand für einen entscheiden? Und da würde ich immer sagen, ich entscheide es für mich. Es gibt Leute, die höre ich nicht mehr, aber das hat dann sagen auch was damit zu tun, dass vielleicht deren Werke auch nicht so großartig waren, dass ich auf die vielleicht verzichten könnte. Aber die Entscheidung ist individuell, würde ich sagen, und nicht so sehr, dass wir jetzt gemeinsam Reinheitsgebote für die Öffentlichkeit bräuchten.
Das waren so ziemlich alle wichtigen Hamburg-Schlagzeilen aus den Bereichen der Kultur. Wir haben jetzt schon ein, zwei Mal über Berlin gesprochen und Berlin hat im Herbst letzten Jahres oder im Winter, während Hamburg ordentlich draufgesattelt hat, den Kulturetat schrumpfen lassen. Berlins Bürgermeister hat mit einem fantastischen Zitat die Einsparungen im Kulturbereich erklärt, denn er sagte, Kassierinnen würden Opern eh nicht besuchen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er da nachts zu schnell getwittert oder war sehr unüberlegt oder der Praktikant hat ihm das aufgeschrieben. Ich glaube, das wird nicht deine Haltung sein, aber wie stolz macht es dich denn, Hamburger sind ja immer gerne stolz, dass das hier in Hamburg so glatt läuft, dass du unentwegt viel Lob bekommst und offensichtlich ja wirklich sehr viel richtig machst?
Also erstmal hat mich das Zitat entsetzt, weil das ehrlicherweise Populismus ist. Das tut ja so, das schlägt ja in diese Kerbe, wir normalen Leute hier und die da oben, diese elitären Kulturfredis. Und das ist natürlich eine Geschichte, die begegnet einem, wenn man in der Kultur unterwegs ist, regelmäßig. Ich finde die aber wirklich toxisch an der Stelle, weil erstens ist es wahnsinnig klassistisch, weil ich davon ausgehe, es gehen auch jede Menge Kassiererinnen in die Oper oder nutzen andere kulturelle Angebote. Und wenn sie es nicht tun, wäre meine Logik nicht dafür zu sagen, dann können wir das den Laden ja dicht machen, sondern dann ist die Frage, wie sorgst du denn dafür, dass sie kommen? Das ist doch dann die spannende Frage, weil wenn wir sagen, das Angebot ist wertvoll und wichtig und wir wollen es öffentlich aufrechterhalten, dann kümmere ich mich darum, dass auch alles plausibel finden. Ob sie es dann gut finden oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, aber sie sollen zumindest erstmal angesprochen werden. Das gilt für die anderen Bereiche von Kultur, die wir fördern auch und wenn wir Clubkultur fördern, finde ich es auch nicht schlimm, wenn mal jemand, der Goldknöpfe am Sakko hat, sich in einen Club verirrt und feststellt, dass auch diese Form von Kultur sozusagen augenöffnend und bewusstseinserweiternd sein kann.
Es gibt ja dieses wunderbare Foto von Andreas Dressel im Fundbüro.
Der hat aber keine Goldknöpfe.
Nee, aber ich fand es trotzdem, ich hatte irgendwie, habe ich gedacht, irgendwie Textbildschere oder wie auch immer, als ich Andreas im Sakko im Fundbüro gesehen habe, auf einem Pressefoto.
Ja, es gibt auch Clubs in Hamburg, in denen kann man gefahrlos einen Sakko tragen. Da muss man auch nicht Senator für sein. Das ist schon in Ordnung. Aber also tatsächlich glaube ich, die Aufgabe ist wirklich, eine öffentliche Verantwortung für Kulturorte übernehmen zu wollen und nicht zu sagen, es gibt halt das, was die Leute sich leisten wollen und was sie sich nicht leisten wollen, gibt es halt nicht. Weil die Logik von Kai Wegner an der Stelle zu Ende gedacht wäre ja, wenn wir das nicht mehr mit Steuergeld ermöglichen, dann sind die Tickets zum realen Kostenpreis ja tatsächlich so hoch, dass sich das nur noch die oberen 10.000 leisten könnten. Dann funktioniert ja genau das soziale Absenken, die preiswerten Tickets wie in der Elbphilharmonie. Du kannst für 12 Euro in den letzten zwei Wochen als unter 30-Jähriger die Tickets kaufen und solche Sachen. Das geht dann ja alles nicht mehr, weil dann zahle ich den echten Preis aufs Ticket. Und wenn ich das mache, kann ich machen, aber dann habe ich wirklich die Veranstaltung, die dann ähnlich wie in den privaten Pop-Konzerten, also sowas wie Adele, wo ich dann irgendwie fast Privatinsolvenz anmelden muss, wenn ich nach München fahre, oder Taylor Swift, was ja auch wahnsinnig teuer wird, wenn ich dann da hingehe, oder eben Springsteen, die Sonderpakete, weil da eben keine Förderung drin ist. Aber wir sagen, am Ende soll jeder das auch zum Preis einer Kinokarte machen können, weil wir auch das eine wichtige und wertvolle Kunstform finden. Und dann gebe ich da auch Geld rein und sorge dann dafür, dass alle was damit zu tun haben. Und wenn man sich davon verabschiedet, dann verabschiedet man sich schon ein Stück weit auch von ein paar Errungenschaften, die wir kulturpolitisch in den letzten Jahrzehnten unter der Überschrift Kultur für alle mal erreicht haben. Ich sage nicht, dass kostenlos sein muss, das ist mal so irgendwie das einfache Argument. Es darf schon was kosten, aber es sollte bezahlbar bleiben. Das ist, glaube ich, die wesentliche Aufgabe, die wir da schaffen müssen. Und davon würde ich mich nicht verabschieden wollen hier in Hamburg. Und das Schöne ist, das sehen tatsächlich die allermeisten auch so. Und das macht es ein bisschen einfacher, weil wir eben gar nicht negieren, dass wir diese Verantwortung auch politisch miteinander haben.
Es gibt eine wunderbare Tradition von dir, dass du, also andere machen das auch, sie verschicken Weihnachtskarten und auf dieser Weihnachtskarte ist allerdings auch ein Code drauf, sodass man sich in deine Jahres-Spotify-Liste einwählen kann und sich die angucken kann. Und es gibt ein bisschen Einblick in deine Gedankenwelt zum vergangenen Jahr, so interpretiere ich das. Und ich finde, zu so einem Jahresrückblick passt es ganz gut, mal zumindest über zwei Songs zu sprechen. Das eine ist, du hast natürlich auch Bernd Begemann drauf. Ich glaube, der hat da noch nie gefehlt. Bernd Begemann und die Befreiung mit dem Song, es hat einen Vorfall gegeben. Welchen Vorfall gab es denn für dich in 2024, der dir wahrscheinlich sogar in 10 Jahren noch in Erinnerung bleiben wird?
Einen Vorfall? Also das Spannende an dem Song ist ja, dass er genau das im Ungefähren lässt. Also sagen, Bernd hat mir den Song irgendwie im Frühjahr, als er noch nicht erschienen war, vorgespielt im Auto, sagen, schob er seinen iPod rein. Und sagen, die Zeile ist ja, es hat einen Vorfall gegeben, eins dürfte klar sein, die Zuschauer sind nicht in Sicherheit. und sagen, genau dieser Kontext, du merkst, es ist irgendwas passiert, du weißt aber nicht genau was. Und sagen, du merkst aber, es reicht nicht, nur zuzugucken. Und wahrscheinlich ist der Vorfall oder der Moment dieses Jahres dürfte wahrscheinlich Anfang November gewesen sein, als am gleichen Tag erst morgens irgendwie klar war, Donald Trump hat die US-Wahl gewonnen und sich am Abend dann noch die Ampel zerlegt hat. Das war so der Moment, wo ich morgens schon dachte, oh, das wird kein guter Tag. Dass der dann aber gleich noch so endete, hatte ich morgens noch nicht vermutet. Ich hätte der Ampel noch 2 Wochen länger gegeben, hätte das noch ein bisschen auseinandergezerrt. Aber das war schon ein Tag, wo ich befürchte eher, an den werden wir uns noch lange erinnern.
In welcher Situation warst du, als du davon erfahren hast? Es ist ja so, dass man das manchmal bei
historischen Ereignissen...
Genau. Du hast eine SMS bekommen von Wolfgang Schmidt oder von dem Bundeskanzler persönlich? Oder wie lief das?
Nee, die haben ja anderes. ich muss Carsten nochmal Bescheid sagen, es geht gerade zu Ende. so hart ist es dann nicht. Nein, tatsächlich saß ich bei der Veranstaltung in Wandsbek und habe über mein Buch gesprochen. Sagen in einer Schulaula und bekam dann irgendwie die Eilmeldung aufs Handy, nachdem Lindner bietet an, wir machen Neuwahlen und so, und dann irgendwann kam diese Eilmeldung, irgendwann sagte ich dann, wir sollten jetzt mal langsam zum Ende kommen, solange die Bundesregierung noch steht, und so ungefähr war es dann, kaum dass ich im Auto saß, auf dem Weg zurück, bekam dann die Eilmeldung, jetzt ist vorbei, so, da war ich ganz happy, dass ich da schon wieder im Auto saß und das nicht auch noch miterleben musste. Aber sagen, wenn du in so einer Veranstaltung bist, hast das Handy da liegen, merkst du, ups, da passiert gerade eine Menge, dann kannst du ja nicht viel machen, außer jetzt fröhlich weiter über das reden, was du so erzählst. Und war schon eine etwas skurrile Situation.
Auf der Spotify-Liste ist auch Olli Schulz vertreten mit dem Song Am Rand der Zeit. Da geht es um die Suche nach Halt in schwierigen Momenten. Befinden wir uns politisch gerade an einem unsicheren Wendepunkt? Oder wie zuversichtlich blickst du denn jetzt auf 2025?
Naja, also der Song ist ja erstmal ein Song, den ich hochgradig individuell emotional finde, weil er sich ja im Prinzip in dieser Kneipenszenerie an seinen alten Herrn erinnert und sagen daran, wie das so ist, wenn du...
Ich leite ja auch nur den Titel.
Ja, deswegen,
ich finde Olli Schulz nicht kennen.
Ist wirklich einer der Songs, der mich mit am meisten berührt hat in diesem Jahr, weil ich den wirklich auch ein meisterliches Werk finde, wo man mit ganz wenigen Anstrichen schafft, das eine Stimmung zu schaffen, die mich sehr berührt hat in diesem Moment, weil man wirklich diesen Verlust, dieses gleichzeitige Geborgensein in dieser Gemeinschaft und dann den neuerlichen Verlust der Gemeinschaft, in der man bislang geborgen gewesen ist, sozusagen beschreibt. Und das ist durchaus etwas, wenn du das jetzt hochziehen willst, kann man schon sagen, dass das ein Momentum ist, das wir in Gesellschaft momentan auch manchmal erleben, dass wir uns schon anstrengen müssen, und ich glaube auch zunehmend anstrengen müssen, dass wir gemeinsam als Gesellschaft begreifen, dass es Voraussetzungen hat, beieinander zu bleiben. Also mir sind zu viele Leute gerade unterwegs, die Pose desjenigen, der sagt, ich pack mal die Kettensäge raus und flexen ein paar Sachen weg, sagen, die Milei in Argentinien gebracht hat, oder so ein Musk, der jetzt durch die Gegend rennt und irgendwie sich auch aufführt, sagen, wie der letzte präpotente Teenager, der irgendwie zu viel Geld und zu viel Macht bekommen hat, aber man nach dem Muster ich, und dann wird das schon alles. Das macht mir schon ein bisschen Sorge, weil da geht uns was verloren an der Stelle, glaube ich, und zwar sehr grundlegend. Und wer eine andere Form von Gesellschaft will, eine Gesellschaft, in der wir respektvoll miteinander umgehen, in der wir ohne Angst verschieden sein können, in der wir auch miteinander was anstellen können und nicht nur jeder für sich den maximalen Spielraum und Freiraum für sich sucht, wenn wir so diese andere Gesellschaft wollen, dann ist nicht mehr vorausgesetzt, dass die einfach da ist und wir in ihr leben können, sondern müssen wir, glaube ich, was für sie tun. Und zuversichtlich macht mich das Wissen, dass wir das können. Sorgenvoll macht mich die Erfahrung, dass viele es momentan nicht wollen. So, und was dann überwiegt, sagen, da muss ich mich dann immer wieder in den Zustand versetzen, mir zu sagen, aber wir können ja. So, und dieses aber wir können ja ist echt so ein Mantra. Blumfeld haben wir so schön gesungen, es gibt kein Müssen und kein Sollen, wenn wir nicht wollen. Und vielleicht ist es das, ne? Also dieses, wir müssen das wollen und wir müssen diese andere Gesellschaft wollen, wir müssen uns für sie entscheiden, dann können wir das auch, und ich hoffe einfach, dass wir uns alle miteinander für eine Gesellschaft entscheiden, in der wir aufeinander Acht geben und miteinander leben wollen und nicht gegeneinander.
Ein dritter Song, der mir aufgefallen ist, den ich auch wunderschön finde, der schon ein bisschen älter ist, ist von Erdmöbel, Hoffnungsmaschine. Wie viel Hoffnung dürfen wir uns denn machen, lieber Carsten, dass sich deine Zukunft nicht bei den Bundestagswahlen entscheidet, sondern bei den Bürgerschaftswahlen?
Große. Also erstmal, der Song ist da drauf gelandet. Normalerweise sind die Songs ja alle aus diesem Jahr. Mhm. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz, es gibt noch Jimmy Webb, der ist auch noch älter, weil ich ihn wegen dieses Konzerts drauf haben wollte. Alle anderen sind in diesem Jahr erschienen, oder im letzten Jahr, muss man ja sagen, 2024, also in dem Jahr, das sie repräsentieren. Hoffnungsmaschine ist älter, weil ich eine wunderbare Veranstaltung hatte im Mainzer Landtag. Der Mainzer Landtagspräsident und der dortige Kulturstaatssekretär laden unter der Überschrift Hoffnungsmaschine zu einer, sozusagen, Veranstaltung im Plenarsaal des Landtags ein. Mhm. Und die Veranstaltung fängt damit an, dass mit voller Lautstärke über die Anlage des Landtages Hoffnungsmaschine läuft. Und das war echt so ein schöner Moment. Du sitzt in so einem Parlamentssaal und dann singen da Erdmöbel und Judith Holofernes gemeinsam, sozusagen, wirf die Hoffnungsmaschine, lass die Hoffnungsmaschine laufen. Das war super. Also habe ich gedacht, das müsste man in der hamburgischen Bürgerschaft ehrlicherweise eigentlich auch mal machen. Einfach mal laut die Anlage anmachen, mal gucken, was so passiert. Ich wäre da sofort dafür, das mal auszuprobieren. Und der Song ist einfach ganz wunderbar, weil er natürlich am Ende, zumindest ich habe immer ein Grinsen, wenn ich ihn höre, auf den Lippen. Ich habe ihn lange nicht gehört und dieser Abend hat ihn mir wieder ins Gedächtnis geholt. Deswegen dachte ich, den will ich auch anderen zurück ins Gedächtnis rufen. Und ja, wir bringen jetzt mal diese Wahlen hinter uns und dann macht es eigentlich total viel Spaß, hier in Hamburg gerade Kulturpolitik zu machen. Wenn ich mir angucke, wie die anderen so umgehen müssen mit Situationen, gibt es doch eigentlich gar keinen Grund, woanders hinzugehen.
Das ist eine klare Aussage, lieber Carsten. Wir freuen uns auf die nächsten 20 Jahre mit dir. Das Ganze, also möge hier häufiger Hoffnungsmaschine gespielt werden als die Sterne mit Was hat dich bloß so ruiniert. Das war der 27. Culture Club und ich möchte sagen, es war der schönste. Ich bedanke mich recht herzlich. Das war eine Stunde Carsten Broster und sein 2024. Wer mehr von Carsten Broster hören möchte, hört sich jetzt zumindest mal die Spotify-Liste an. Ich glaube, die ist offen, die findet man. In diesem Sinne, ich denke, daraus spielen wir jetzt bei Ahoi Radio auch noch ein bisschen was. Und ich sage Ahoi. Vielen Dank.
Dank dir.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.